podcast is part of the Sports Social Podcast Network.
Where the best wrestle. Was ging diese Woche ab bei AEW? Wir sprechen über alle Ergebnisse, Entwicklungen und natürlich das Geschehen im Ring. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Review zu AEW Dynamite.
Hi guys!
Wir haben Donnerstag, den 4.12. Ihr hört und seht den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review wie immer am Donnerstag zu AEW Dynamite. Continental Classic, Holiday Deathmatch, wir haben einiges, worüber wir heute sprechen konnten und müssen. Tobi ist heute nicht an meiner Seite, aber das ist gar kein Problem, weil wir haben jetzt ein Trio aufgebaut in den letzten Monaten, was hier an meiner Seite oder wo ich Mitglied bin und die beiden Männer an meiner Seite möchte ich euch jetzt vorstellen, so rum. Der eine stand jahrelang im Ring, hat internationalen Deathmatch-Markt mitgeprägt und sitzt heute hier, um mit mir über diese Show zu sprechen. TJ, ich begrüße dich. Hallo.
Alright, Brother Friends und Sister Friends, hab ich da Holiday Deathmatch gehört? Na, da bin ich natürlich neugierig, was die Damen da so aus dem Ärmel schütteln. Und ansonsten haben wir viel Continental Classic bei AEW Dynamite.
Genau, aber damit ist unser Trio Infernale natürlich noch nicht vollzählig. Wir haben außerdem an meiner Seite den wahren Sicko bei Spotfight, den Optimist vor dem Herrn. Ich begrüße dich, Aaron ist wieder da, hallo.
Hallöchen, ich bin auch wieder zurück von meiner wundervollen New York-Reise, habe ja Full Gear mitgemacht und freue mich heute wieder mit euch beiden das Trio Infernale aufleben zu lassen und heute eine geile Review abzuliefern. Ich habe Bock, Continental Classic, es ist Weihnachtszeit, es ist Vorweihnachtszeit und wie ich es tatsächlich auch schon am Samstag, weil wir jetzt wieder Collision-Reviews machen, für alle unsere Supporter gesagt habe, it's the most wonderful time of the year.
Das ist doch großartig. Guck mal, ein bisschen weihnachtliche Stimmung hier. Aber bevor wir in die Weihnachtsstimmung bei AEW eintauchen, TJ, habe ich gehört, wir haben noch eine Tippspielbotschaft von unserem Supporter Ben Naxon. TJ, ich übergebe dir das Wort.
Die haben wir. Hallo, liebes Spotify-Team. Ich habe offensichtlich das WrestleDream-Tippspiel gewonnen. Warte mal, WrestleDream? Das ist doch schon ein alter Hut. Richtig. Wie in den Jahren zuvor hatte ich nach der London-Reise erstmal eine Wrestling-Pause. So hatte ich WrestleDream zwar angefangen zu schauen, aber dann ewig gebraucht, um es mal zu Ende zu bringen. Bei Full Gear, was sich von der Card her wie eine Wiederholung anfühlte, war ich jetzt aber wieder richtig am Start und fand es eine sehr gelungene Show. Leider ging auch das nicht ohne zwei ungewollte Spoiler, aber mit eurer Review-Überschrift, die ich nicht gut heiße, habt ihr mich ganz schön hinters Licht geführt, wodurch mir das Ende noch besser gefallen hat. Dennoch, wie immer, vielen lieben Dank für eure Arbeit und ein herzliches Willkommen zurück an TJ. Freue mich wirklich sehr, wieder deinen professionellen Einschätzungen lauschen zu können. Allgemein gefällt mir euer Dreiergespann bei den AW Reviews sehr gut. Vielleicht führt Tony Khan ja ein World Trios Podcast-Title für euch ein. Die Chancen stehen wohl nicht so schlecht. Bevor ich jetzt aber einen 6-Minuten Overrun der Review zu verantworten habe, komme ich langsam zum Ende und hoffe, wir sehen uns bei All In 2026 in London. Macht's gut und GW. Euer Ben Daxon. Lieber Ben Daxon, vielen lieben Dank für dein Lob und dass du mich willkommen zurückheißt. Ja, aber Jungs, die Sache mit den Spoilern, das ist in eurer Verantwortung. Jeder, der irgendeinen Content gucken muss, egal ob es Wrestling ist oder sonst irgendetwas, kann ja auch eine Serie sein, wo vielleicht ein Staffelfinale stattfindet. Wenn du nicht gespoilert werden willst, dann geh nicht ins Internet. Wir können da nicht aus solchen Gründen unsere, ich sag mal, Review-Überschriften und Thumbnails so anpassen, dass sie für den Algorithmus nicht mehr so gut funktionieren. Deswegen, das tut mir sehr leid. Jeder, der gespoilert wird, ist da in der Eigenverantwortung. Aber ja, Gratulation zum Gewinn des Tippspiels. Und Niki, ich übergebe das Wort an dich.
Genau, von mir auch nochmal Gratulation. Und ja, mit den Spoilern ist ärgerlich, aber wie gesagt, dann öffnet die App nicht. Schiebt die App am besten weg von eurer Startseite, dann klickt man auch nicht automatisch drauf. So habe ich es früher immer gemacht. Aber genau, bevor wir jetzt in die Show gehen, habe ich aber noch eine Ankündigung zu machen. Und zwar, ihr nehmt jetzt alle euren Kalender raus. Am 14.12. ab 15 Uhr, alle einschreiben bitte, ist unser jährlicher Weihnachtspodcast. Und ja, ihr kennt den Weihnachtspodcast aus den letzten Jahren. Letztes Jahr war es 7 Stunden pure Unterhaltung. Und ihr kennt den Weber. Dieses Jahr muss es natürlich länger werden. Ne? Das heißt, wir sind mal mindestens 8 Stunden in diesem Stream. Wir werden das Ganze live auf Twitch machen, wie gesagt. 14.12. 15 Uhr. Das Team ist größtenteils da. Wir werden die Spotties auslosen. Und ganz wichtig, schreibt uns bitte jetzt in die Kommentare, was können wir noch machen? Was können wir in diesem Stream machen? Worauf habt ihr Bock? Das fände ich noch ganz gut. Und eine zweite Sache, Aaron hat es gerade schon angesprochen, die Collision Reviews sind zurück. Ja, also für Supporter, für alle Supporter auf Patreon und für die YouTube-Kanalmitglieder könnt ihr jetzt die Collision Review zusammen mit dem Aaron und dem Chris hören. So, ich würde sagen, wir sind jetzt 5 Minuten hier schon drin. Wir sollten jetzt auch langsam mal mit Dynamite anfangen, oder? Genug gelabert, steigen wir jetzt mal ein. Tony Schiavone begrüßt uns im Ring, erzählt uns, dass nächste Woche Winter is Coming ist und dort ein World-Title-Match zwischen Samoa Joe und Eddie Kingston stattfinden wird. Aaron, nimm uns mal an die Hand. Du hast Collision jetzt geguckt, du hast Collision reviewed. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Da hat sich ja schon viel bei Collision abgespielt, oder?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in der Collision Review auch meine Meinung dazu abgegeben, dass ein Eddie Kingston einen World-Title-Shot allein schon damit rechtfertigt, dass er jetzt einen Shibata im Übrigen nur durch einen DDT besiegt hat, uns davor aber weiß machen will, er hätte einen World-Title-Shot nicht verdient. Also wie jetzt dieses World-Title-Match bei Winter is Coming zustande gekommen ist, finde ich grundsätzlich keine sehr sinnvolle Storyline. Nichtsdestotrotz, ich spreche mich immer für einen Eddie Kingston im Ring aus, auch am Mikro. Von dem her hätte man ja heute mal schauen können, wie sie das Ganze weiterspinnen, wenn hier solche Naturgewalten aufeinander knallen.
Das machen wir. Und zwar dieser gerade benannte Eddie Kingston kommt jetzt hinaus. Es steht ein Face-to-Face mit unserem World Champion Samoa Joe an. Samoa Joe kommt auch raus, wir haben ein paar wichtige Sachen zu klären, sagt er. Er holt sich ein bisschen die Heat ab, indem er Indianapolis beleidigt. Und sagt dann aber zu Eddie Kingston, fragt sich sicher, warum Hook und warum du, Eddie? Und ja, der Grund ist, Hook ist in einer Championship Legacy groß geworden. Sein Vater war ein großartiger Champ. Sein Mentor ist der größte Champ im Business. Naja, okay. Ich musste ihn mal ein bisschen davon lösen. Ich musste ihn mal ein bisschen klein halten, um ihn mal mit den ganzen zweitklassigen Menschen umgeben lassen. So wie mit dir, Eddie. Du bist das perfekte Exemplar dafür gewesen. Ein Typ, der nichts gerissen hat. Ein Typ, der nie seine großen Ziele erreicht hat. Ein Typ mit unfassbar viel Potenzial, das er leider aber nie ganz ausgeschöpft hat. Ja, da gab es jetzt auch laute Eddie-Chants, allgemein-Chants heute. Müssen wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen. Das Publikum war meiner Meinung nach nicht so ganz so laut heute. Er sagt jetzt aber noch, ich habe noch eine dritte Frage an dich, Eddie. Nächste Woche wirst du alles geben, um den großartigsten Champ zu besiegen. Wirklich alles. Aber auch hier, es wird nicht genug sein. Du wirst wie immer nichts reißen. Damit endet Samoa Joe und Eddie Kingston nimmt sich das Mikrofon und sagt oder fragt sich, ja, wie der große Samoa Joe, den er immer hochgehandelt hatte, wirklich so tief fallen konnte. Er sagt, weißt du, was Hook von mir gelernt hat? Niemals aufzugeben, durchzuhalten. Backstage fragen sich alle, warum ich so ein Hitzkopf bin, warum ich immer nur rumschreie. Scheißegal, ich bekomme meinen Shit auf die Reihe, wenn ich den auf die Reihe bekommen muss. Dieser Joe, der hier vor mir steht, den kenne ich nicht. Und den respektiere ich auch nicht. Ich respektiere nur den Joe, der die Leute umhaut, der Fighting Spirit zeigt und den Leuten zeigt, was ein echter World Champ ist. Und diesen Joe, den möchte ich nächste Woche sehen. Ich will nicht den sehen, der die Leute von hinten angreift oder der in irgendwelchen Privatjets rumfliegt. Ich möchte den alten Samoa Joe sehen. Mit diesen Worten verlässt Eddie Kingston dann den Ring und damit endet das Anfangssegment. Eine Promo-TJ, die ja schon ein bisschen was in sich hatte. Die Vergangenheit von Joe wurde hiermit angesprochen. Wir haben Eddie live bei Dynamite reden sehen, was erstmal ein Highlight ist. Da müssen wir erstmal applaudieren, dass Tony Khan hier wirklich mal Eddie Kingston mal ein Mikrofon in die Hand gegeben hat. Eigentlich tragisch, dass es nicht so oft passiert. Wie blickst du auf die Promo der beiden? Was hat dir das gegeben?
Ja, Main Event Promo von Eddie Kingston, der jetzt einmal im Main Event stehen darf. Also ob er den World Title gewinnt, ich bin mir da ja nicht so sicher. Ich glaube, das sind wir alle nicht. Und ja, das wird halt ein One-Off sein, oder? Aaron, täusche ich mich da? Eddie Kingston ist halt jetzt einer, den wir brauchen für eine Titelverteidigung bei einer etwas größeren Episode, die jetzt ansteht.
So fühlt sich das Ganze auch an. Also es fühlt sich für mich wie ein Transitional Opponent für Samoa Joe an, der hier auch zu 100% nicht den großen Stich machen darf. Mein grundsätzliches Problem mit diesem Promo-Segment an sich ist, dass ein Eddie Kingston wirklich hervorragend rüberkommt. Das finde ich auch in Ordnung. Aber und ich werde mich da unbeliebt machen, aber du lässt für mich einen Samoa Joe hier etwas wie einen Deppen dastehen, weil der Eddie Kingston, der wirft ihm hier das Mikro hin, sagt, ich will mich eigentlich gar nicht mit dir abgeben. Joe entgegnet auch am Ende des Tages nichts mehr, wo er hier klar von einem Eddie Kingston auseinandergenommen wurde, der ihm auch sagt, ich habe gar keinen Respekt vor dir, du bist zwar World Champ, aber als 645-tägiger Ring of Honor Champ hatte ich mehr Respekt vor dir. Der Typ, der regelmäßig Homicide, meinen Mentor, auseinandergenommen hat, vor dem habe ich Respekt, aber du bist einfach nichts. Und von Joe kommt da nichts. Und da muss ich mir halt dann doch die Frage stellen, welche Geschichte willst du mir jetzt eigentlich gerade erzählen? Ist Joe jetzt der World Champ, der all das durchdacht hat, der den perfiden Plan ausgeheckt hat, wie man einen Hangman umgehen kann, wie er wieder Champion werden kann, der auch nicht zu faul für den einen oder anderen Spruch ist? Oder was habe ich denn jetzt hier? Es ist, wie TJ gesagt hat, eigentlich eine Main-Event-Fehde. Fühlt sich das jetzt so an? Und da bin ich ganz ehrlich bei einem Nein. Ich habe es auch in der Collision-Review schon gesagt, für mich fühlt sich das wie ein One-Off an, woraus man dann eventuell ein Trios-Match für World's End spinnt, vielleicht mit einem Hangman und mit einem Swerve um diese Titel, damit dann ein Continental Classic-Finale auch im Main-Event der Show stehen kann. Und das, muss ich sagen, ist einfach schade bei dem Standing, den ein World-Title haben sollte.
Da stimme ich grundsätzlich zu. Ist natürlich aber auch nur ein Weekly Special nächste Woche. Ich finde, da muss der Aufbau und die Tiefe der Storyline jetzt vielleicht auch gar nicht so groß sein. Aber ich verstehe auf jeden Fall die Kritikpunkte. Wir werden sehen. Also nächste Woche Eddie Kingston gegen Samoa Joe bei Winter is Coming. Die Show wird allgemein ziemlich krass. Also bin ich mal sehr gespannt, wie das nächste Woche wird. Aber genau, also insgesamt Main Event Fehde im Opener ohne Main Event Kaliber, ich sag. Wir schalten kurz zu den Ops, die Backstage stehen. Die haben ein Ring of Honor-Team gefunden, was sie absolut beeindruckt hat. Die Dark Order. Frag mich nicht, keine Ahnung. Ja, jedenfalls bekommen die Möglichkeit, die Ops nochmal zu beeindrucken für einen möglichen Trios-Title-Shot. Hook spielt dann nochmal auf die Verbindung zum Hangman mit der Dark Order an, sagt nochmal, dass sie eine Menge Spaß mit ihnen haben werden. Ja, schauen wir nachher drauf, würde ich sagen. Ich würde jetzt tatsächlich ins erste Match gehen. Und zwar haben wir hier als Opening Match den Bastard Pack gegen Okada. Das ist natürlich ein Continental Classic Match, so wie fast alle Matches, die wir heute sehen, aus der Gold League. Wir gehen rein ins erste Match. Direkt in den Entrance von Pack muss ich nochmal sagen, es ist großartig, wie diese Death Rider Entrances wirklich gemacht sind. Pack diesmal mit dem Rücken zum Ring. Im Hintergrund siehst du den Cube oben, wo dann Death Rider steht. Die Kamera fährt von unten nach oben. Das finde ich einfach großartig. Es wirkt groß. Und auch für Okada, der Entrance war auch groß, weil er stand erst im Leuchtkegel. Die Kamera fährt um ihn rum. Das fand ich schon sehr, sehr stark. Das Match geht recht technisch los, aber nach und nach kommen größere Aktionen. Kurz nach der Werbung setzt Okada dann einen Dropkick und Pack explodiert. Also der fliegt wirklich komplett in die Ringecke. Also insgesamt sehr, sehr starkes Selling von Pack. Geiler Typ, viel zu wenig präsentiert bisher, aber gut, war ja auch wegen irgendwelchen Schwierigkeiten, was Landesgrenzen angeht, ein bisschen gehemmt. Okada dann am Drücker, bringt sogar seinen Elbow vom obersten Turnbuckle durch. Die Ansetzung zum Rainmaker. Aber Pack kann sich nochmal retten. Einroller, 1-2, Kick-Out. Jetzt zieht das Match das Tempo an. Suplex von Pack. Okada heute auch wieder mindestens 70%. Also der hat schon ordentlich gegeben. Der hat heute auch Bock gehabt. Es folgt ein Tombstone Piledriver. Einen Pin gibt's danach zwar nicht, aber gut. Pack ist dann direkt auch wieder fit genug, um einen Superplex gegen Okada zu zeigen. Und im Ring dann die eingerannte Lariat gegen Okada. Er will den Brutalizer ansetzen, aber was macht Okada? Der dreht sich einfach nur zur Seite, rollt Pack sozusagen ein. 1-2-3. Okada gewinnt durch Einroller gegen Pack. TJ, das war ja jetzt schon kein dominanter Okada, den wir hier gesehen haben, sondern es war ja schon so ein bisschen glücklich, dass er dann am Ende gewonnen hat. Oder siehst du das anders?
Nö, das sehe ich nicht anders. Das ist auch die Geschichte, die man uns hier erzählt. Er hatte ja Startschwierigkeiten letzte Woche im Continental Classic und das zieht sich hier fort. Niki, du hast das Match sehr schön zusammengefasst. Bei der einen Stelle, da bin ich jetzt aber sehr, sehr hellhörig geworden. Es gibt ein Tombstone und danach kein Two-Count, weil es gibt auch nicht mal einen Cover-Versuch. Also ein Tombstone-Piledriver wird benutzt für einen Double-Down, damit wir eine Verschnaufpause haben für die beiden Wrestler. In der Finish-Phase des Matches, der Undertaker würde sich umdrehen in seinem Buried-Alive-Grab. Aber gut, schwamm drüber. Danach hat mich von Pack dieser Superplex sehr begeistert, der ja eigentlich gezogen war wie ein Brainbuster vom obersten Ringseil. Und ja, wenn Okada sowas einsteckt, dann ist es klar, dass er danach noch groggy ist und mehr so ein bisschen so ein so eine Fluke-Victory hat, wo er halt glücklich Aaron es schafft, seinen Gegner für 3 Sekunden unten zu halten.
Ich fand das Finish sowie auch diesen Spot, den man aus der Vorwoche von diesem Rainmaker konnte, wo ja ein Kyle Fletcher dann erfolgreich war, nochmal wiederholt hat und einfach da schon so ein bisschen diese Turnierstory von Okada weitererzählt hat. Okay, er hat sich das gemerkt, er muss smarter worken, bekommt dann tatsächlich auch diesen Brutalizer verpasst und ist da genau noch smart enough, hier den Pin zu bekommen und macht für dieses Finish einfach alles. Du protectest Puck, der einfach wie ein Monster aussieht, und auf der anderen Seite gibst du Okada den nötigen Win, dass du ihn weiterhin als den besten und vielleicht auch smartesten Turnierwrestler aller Zeiten verkaufen kannst, was ja die Aufgabe eines solchen Turniers dann auch ist, Niki.
Definitiv. Okada hier also jetzt auch das erste Mal Punkte bekommen in diesem Turnier, ist jetzt auch bei 3 Punkten. Mal gucken, wo sich das noch hinentwickelt. Ich glaube, Okada, Fletcher werden hier in den höheren Sphären in irgendeiner Form mitspielen. Bin mal gespannt, was für Matches er in Zukunft noch gewinnen oder dann auch verlieren wird. Wir gehen weiter und da muss ich mich jetzt zügeln, dass ich das erstmal ruhig runterrede. Also, wir sehen ein Backstage-Segment von neuen TNT-Champion Mark Briscoe. Das zweite in Folge bei Dynamite. Also, wir haben letzte Woche ein Backstage-Segment von Mark Briscoe gehabt, diese Woche exakt das gleiche. Er erzählt, dass er mit Danny Garcia 1:1 steht, okay, und dass er der Real Deal war oder ist. Und ich denke mir so, naja gut, okay, weiß ich nicht. Er war zumindest der Real Deal, weil laut Briscoe ist er jetzt in einer Abwärtsspirale gefangen. Ja, diese ganzen Death Riders, die haben ihn ganz schön runtergezogen. Und deshalb ist er zu Tony Khan gegangen und hat das Match Danny Garcia gegen Mark Briscoe um die TNT Championship bei Winter is Coming Collision in Wales festgemacht. Dieses Segment zeigt mal wieder, dass Tony Khan nicht verstanden hat, wie man ein gutes Follow-up erzählt nach einem Titelwechsel. Dieser Typ gewinnt bei Full Gear den Titel, steht dann 2 Wochen in Folge nur Backstage rum, labert die Kamera dicht, anstatt ihn rauszuholen, in den Ring zu stellen, live mit der Crowd zu interagieren, seine Reign zu feiern. Und jetzt steht er da und macht halt auch nur Matches ohne relevante Story, Aaron. Ist das die TNT-Title-Krankheit? Ist das die Krankheit, dass jeder, der den TNT-Title bekommt, keine vernünftige Story zu erzählen bekommt?
Ich glaube, es ist die Krankheit davon, wen ein Tony Khan als Main-Event-Material sieht und wen nicht. Man hätte ja durchaus auch eine glaubhafte Main-Event-Fehde von einem Mark Briscoe gegen einen Hangman bringen können. Die haben wir uns ja alle irgendwie mal so am Rand gewünscht. Jetzt ist ein Mark Briscoe TNT-Champ geworden mit einem wirklich sehr großen Win über Kyle Fletcher. Und man hat ja eigentlich auch einen Kyle Fletcher gesehen, der diesen Titel wieder elevated hat, wo du sagst, er hat sich zum ersten Mal wieder wertig seit einiger Zeit angefühlt und nicht wie ein Hot-Potato-Titel, den man mal gerade jedem gibt, der den gerade so nötig hat. Und da finde ich das einfach auch schlecht, deswegen mit so einem Follow-up zu gehen, wo du mir einen Danny Garcia als ersten Gegner hinstellst, der sich nicht wie ein gleichwertiger Gegner im Gegensatz zu einem Kyle Fletcher oder Ähnlichem anfühlt. Von dem her, was man noch sagen kann, hey, Mark Briscoe ist zumindest bei Collision im Ring gestanden und hat da eine Promo abgehalten, ist aber nicht dasselbe, was du vorher mit einem Kyle Fletcher gemacht hast. Oder tue ich mir da gerade die Zähne ausbeißen, TJ?
Also ihr Lieben, ich weiß nicht, warum ihr so viel kritisiert an diesem Segment mit Mark Briscoe. Ich liste euch jetzt mal die Sachen auf, die ich hier gut fand. Also, der Titelgürtel, der schaut schön aus. Der ist customized, ne, mit so einem Camouflage-Leder passend zu der Gear von Mark Briscoe. Und am Ende hat er gesagt, nächste Woche gibt's das internationale Arschverhauen. Ja.
Es ist wirklich.
Ja, ihr habt damit alles gehört, schlimm, was relevant ist.
Ja, wirklich. Und dieser Custom-Titel, den TJ anspricht, der wurde halt auch nur auf Twitter in dem Video einfach übergeben von Orange Cassidy. Orange Cassidy kommt rein, gibt ihm den Titel und sagt, whatever, und geht wieder. What the fuck? Warum sollte mich das dann interessieren? Ja, gut, aber ja, du hast recht, TJ, der Titel sieht sehr schön aus, ist auch jetzt nicht mehr rot, ist jetzt weiß. Also da verändert sich immer ein bisschen was, warum Fletcher jetzt keinen pinken Titel bekommen hat. Danke. Ist dann halt wirklich so die Frage, die ich mir stelle, weil ich mir denke, okay, das hätte so gut gepasst und er hat eine relativ lange Reign gehabt. Gut, keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Mark Briscoe nächste Woche im TNT-Title-Match gegen, ja, Danny Garcia bei Winter is Coming. Bin ich da heiß drauf? Nein, ich habe vorhin gesagt, die Karte ist stacked. Ich klammer das aus, der Rest ist stacked. Wir gehen weiter zu The Demand, die sich backstage hingestellt haben mit ihrem neuen National Champion Ricochet. Er sagte, er muss sein Handy auf Nicht-Stören stellen, weil er so viele Anfragen, er konnte sich gar nicht mehr retten vor so vielen Anfragen. Und deshalb findet seine erste Titelverteidigung bei Ring of Honor Final Battle statt. Und zwar gegen wen? Gegen Dalton Castle. Okay. Zu Collision mag er auch noch, weil er wird seinen Titel da sicherlich auch noch aufs Spiel setzen. TJ, das ist jetzt unser neuer Titel, unser neuer National Champ. Was sagst du dazu? Es scheint ja dann wirklich jetzt ein Titel zu sein, der in den verschiedensten Ligen verteidigt wird, so wie viele andere auch.
Ja, also Tony Khan hat sich gefragt, wie kann ich diesen neuen Titel möglichst prestigeträchtig inszenieren? Und seine Antwort darauf war, Aaron, die erste Titelverteidigung bei Ring of Honor.
Es ergibt einfach keinen Sinn, von Prestige zu sprechen und im selben Atemzug Ring of Honor zu nennen. Und im gleichen Atemzug auch noch Dalton Castle zu nennen. Es tut mir leid. Ich weigere mich jetzt hier wirklich ein positives Wort über übrigens die beiden Backstage-Segmente aneinander gereiht zu verlieren, wo du tatsächlich mir Titel nicht als wertvoll verkaufst. Tut mir leid, das ist ein absoluter Schuss in den Ofen. Und ja, schön, dass Ricochet Gold hat, hat er sich an sich verdient. Aber mit sowas erklärst du mir jetzt auch nicht, dass ich mich auch in irgendeiner Weise dafür interessieren sollte. Tut mir leid.
Und ich gucke ja jetzt auch nicht mehr Ring of Honor durch Ricochet. Ne? Das muss man halt auch sagen. Wenn er jetzt in irgendwelchen Indie-Ligen auftritt oder so, dann mag das ja alles seine Berechtigung haben. Aber jetzt bei Ring of Honor als erstes, naja, ich weiß nicht. Du hast gerade vom Backstage-Segment gesprochen. Lass uns doch noch eins hinterher schieben. Rene Paquette steht Backstage mit der Conglomeration und Cassidy und Roddy treffen nämlich aufeinander bei Collision im Continental Classic. Und Roddy macht hier einfach nur nochmal klar, dass er nicht in der Conglomeration ist, dass er Cassidy am Sonntag brechen wird und das Continental Classic gewinnen wird. Bitte nicht. Ich nehme an, ihr habt dazu wenig zu sagen. Dann würde ich...
Ich habe dazu was zu sagen.
TJ, also dann bitte verkauf's mir so, dass ich Bock drauf habe.
Also ich fand das gut, dass wir in diesem Backstage-Segment mit der Conglomeration Mark Briscoe nochmal gesehen haben, weil den habe ich schon ganz schön lange nicht mehr gesehen.
Das ist sowieso, das ist sowieso so ein Problem.
Liebe Zuhörer, es tut mir leid, wenn ich da einfach dann reinlache ins Mikro, weil ich was soll ich euch denn da auch dazu sagen? Ja, es ist irgendwie ganz nett, dass sie Roddy uns immer noch mit seinem Paragon-Shirt da verkaufen wollen, als jemand, der am Ende des Tages sich immer noch nicht zugehörig fühlt zur Conglomeration. Er ist im Übrigen aber trotzdem schon in ihrem Titantron-Video mit drin, was sich ja wie so eine Sitcom aus den 90ern anfühlt. Ja, also ich weiß auch nicht. Man versucht halt hier künstlich dieses Match von Collision zu hypen. Trotzdem, dieser Punkt, ey, machen wir keine Jobs und ja, ich gebe dir dafür Backbreaker, fein. Wir werden sehen, was am Samstag rauskommt. Könnt ihr euch dann in der Collision Review anhören, aber ich sehe jetzt keinen Grund, darüber weiter zu sprechen.
Ich bin auch mal gespannt, wann ein Kyle O'Reilly dann irgendwann mal wieder auftreten wird nach seinem großen Sieg gegen Moxley. Aber das ist vielleicht auch etwas für einen anderen Tag. Wir gehen jetzt weiter zu etwas, ja, da habe ich mich gefragt, okay, wie schätze ich das jetzt ein? Wir sehen einen Videoausschnitt, einen Hochkant-Videoausschnitt. Und uns wird ein Video gezeigt von Darby Allin im Krankenhaus mit Halskrause etc. Und wird erzählt, dass er sich gegen Kevin Knight letzte Woche wohl scheinbar wirklich verletzt haben soll. Und dass er weder reisen kann, noch dass er fit genug ist anzutreten, Aaron. Was machen wir denn? Erstmal vielleicht dann deine Einschätzung. Meinst du, das ist real? Meinst du, das ist ein Work? Und was machen wir, wenn es real ist? Ich meine, er steht im Continental Classic. Er ist auch einer, wo das Augenmerk darauf liegt. Was machst du daraus? Wie hast du darauf reagiert?
Also das Erste ist, eifrige Twitter-Nutzer haben schon identifiziert, dass der liebe Herr Darby in dieser Einstellung in seinem Bett an diverse Geräte nicht so angeschlossen war, wie das sein müsste, wenn es eine reale Einstellung ist. Ja, das könnte man jetzt vielleicht mal so vorwegnehmen. Ich persönlich rechne eher mit einem Work in diesem Fall. Sollte es aber trotzdem der Wahrheit entsprechen, wäre das fürs Continental Classic traurig. Ist es aber ein Work und ich bin gewillt, davon auszugehen, finde ich es grundsätzlich nicht schlecht, hier zwei Facetten zu vereinen. Auf der einen Seite ein Darby, der ja auch letzte Woche bei Dynamite weiter als verletzt durch diesen Flaming Tablespot dargestellt wurde, der über seine Grenzen wieder hinausgehen musste und einfach nicht verantwortungsbewusst war, zu sagen, ich kann nicht, ich mag nicht und jetzt da das Nachsehen hat. Das ist ja auch eine Charakterfacette von einem Darby Allin, der in solchen Sachen einfach immer drüber hinausgeht und sich nicht bewusst ist, was er sich da antut. Von dem her könnte man mit so einer Storyline gehen. Wohin die allerdings führt, das ist mir noch komplett unklar. Ersetzen kannst du ihn ja jetzt auch nicht so leicht, oder TJ?
Also, falls das ein Work sein sollte, dann frage ich mich Folgendes. Wie soll ich das denn abkaufen? Also, er hat sich jetzt verletzt in dem Match letzte Woche. Okay, ich sage jetzt mal die offensichtliche Frage. Bei was denn? Aaron, du hast das ganz richtig gesagt. Es ist der Mann, der durch brennende Tische geworfen wird und trotzdem noch antritt. Also muss ja irgendwas Relevantes passiert sein. Erzählt mir das doch bitte. Zeigt mir das. Zeigt mir eine Wiederholung von letzte Woche, bei welchem Move das bitteschön passiert ist. Egal, ob es das eine ist oder das andere, mir gefällt das nicht.
Nee, es ist wirklich, du hast das angesprochen, das wollte ich auch nochmal drauf eingehen. Du hast wirklich sämtliche krassen Matches mit Darby Allin in den letzten Monaten erzählt. Und er hat wirklich Dinger gehabt, wo du wirklich gedacht hast, boah, jetzt ist auch mal vielleicht vorbei. Und jetzt bei einem normalen Match, einem Turnier-Match gegen Kevin Knight sich zu verletzen im Kayfabe und dann raus zu sein, das verstehe ich nicht. Also genau, dann er wird durch flammende Tische geworfen. Ja, okay, whatever. Ich stehe nächste Woche wieder auf der Matte. Aber gegen Kevin Knight ein normales Match? Nee, das ist zu viel. Da kann ich nicht weiter. Also ich bin gespannt, wo sich das die nächsten Wochen hin entwickelt. Wenn jetzt übermorgen oder so rauskommt, okay, Darby Allin ist aus dem Continental Classic raus, okay, dann müssen wir gucken, wie wir von dahin weitergehen. Ne? Weil ich meine, er war ja schon ein fester Bestandteil. Das hatten wir bisher auch noch nicht, dass sich jemand im Turnier verletzt hat und dann rausgeschrieben wurde.
Doch, hatten wir. Letztes Jahr Juice Robinson und stattdessen ist Commander eingesprungen.
Du hast recht, Juice Robinson hatten wir. Aber bei Juice Robinson würde ich sagen, da war es noch vertretbar, dass man ihn rausnehmen konnte. Ein Darby ist natürlich, da ist das Spotlight viel krasser. Also,
Alter Aaron, was bist du für ein Sicko, dass du so einen Fakt einfach ad hoc aus deinem Hirn rausziehst.
Und deshalb haben wir Aaron hier mit dabei. So.
Dankeschön.
Wir, würde ich sagen, gehen mal weiter in das nächste Match und da möchte ich drüber sprechen und ich habe auch schon von anderen Menschen in diesem Podcast gehört, die wollen da auch drüber sprechen. Wir gehen ins nächste Match. Kyle Fletcher gegen Kevin Knight, ebenfalls Continental Classic aus der Gold League. Kevin Knight ist übrigens älter als Kyle Fletcher. Das hätte ich jetzt auch so nicht gedacht. Beide sind in den späten 20ern, die sind nicht so weit auseinander. Aber trotzdem, die werden beide noch eine große Zukunft haben. Ich finde, das hat dieses Match hier definitiv gezeigt. Das Match geht sehr schnell los, also anders als im Opener vorhin, mit einigen Kontersequenzen. Diese gesprungene Lariat von Kevin Knight ist wirklich geil. Er klettert da aufs oberste Turnbuckle, er springt von da noch zwei Stockwerke höher, haut Fletcher auf der Ramp komplett um. Das war ein cooler Moment im Match. In der Werbung dann Fletcher am Drücker, so wie es sich gehört, nimmt er das Tempo eben wieder raus, er postet ein bisschen, macht ein bisschen langsam und nach der Werbung dreht Kevin Knight eben wieder auf, kämpft sich mit einem Dropkick zurück, schiebt eine Hurricane Rana vom obersten Turnbuckle nach, bevor er volle Kanne mit dem Gesicht voran wie ein Speer ins mittlere Turnbuckle-Pad geworfen wird. Das sah wirklich fies aus, scheint nichts passiert zu sein, sah aber sehr, sehr krass aus. Kevin Knight zeigt dann wieder einen Coast-to-Coast, haben wir letzte Woche auch schon gesehen, ins Gesicht von Kyle Fletcher, klettert dann aufs oberste Turnbuckle, UFO-Splash, gekontert, 1-2, Kick-Out. Jetzt wird's richtig schnell, Powerbomb von Fletcher hinterher, Cover 1-2 und den Kick-Out habe ich gefressen, also den Nearfall habe ich gefressen, so, Fletcher kann es auch nicht glauben, ist völlig aufgelöst, dieser Ringrichterhand war wirklich, also hier hat er die Hand weggezogen, also das war wirklich, wirklich krass. Fletcher setzt jetzt einen Kick in die Ecke, gefolgt vom Brainbuster hinterher. 1, 2, 3. Kyle Fletcher besiegt also Kevin Knight. Ist eine richtige Entscheidung in einem sehr, sehr guten Match, in einem Pay-Per-View-Kaliber-Match, TJ. Hatte ich dieses Match auch so begeistert. Und Fletcher jetzt mit 6 Punkten. Sehen wir jetzt hier schon vielleicht einen Turnierfavoriten?
Was für ein geiles Match mit einem unglaublichen Sense of Urgency am Ende von diesem Kampf. Und ja, natürlich, Kyle Fletcher, er ist jetzt offensichtlich derjenige, der in seiner Gruppe in diesem Turnier das Feld anführt. Und da müssen wir ein Auge auf ihn werfen. Ich habe 2 Anmerkungen zu diesem Match. Das eine, mir gefällt es unglaublich gut, wie Kevin Knight Manöver nimmt, die absolut basic sind, und er macht sie sich zu eigen in seinem Moveset. Du hast den Dropkick angesprochen. Sorry, der war noch besser als der von Okada, den wir heute zuvor gesehen hatten. Und das mag was heißen. Und seine Springboard Clothesline. Es ist so ein simples Manöver. Weißt du, Springboard und was machst du danach? Ja, einfach eine simple Clothesline. Aber die schaut bei ihm halt besser aus als bei sonst irgendjemanden, den ich aktuell im Mainstream in den USA sehe. Also das finde ich bei ihm toll. Und mein Punkt Nummer 2 schließt ein bisschen darauf an. Am Ende von diesem Kampf, bei dieser ganzen Sequenz mit dem Coast-to-Coast und dem UFO-Splash, das war ein Struggle. Da haben sie gekämpft um die Positionierungen auf dem obersten Ringseil. Beginnend mit Kevin Knight, der den UFO-Splash einmal versuchen will, vom Turnbuckle runtergeschubst wird. Dann gibt es ein hin und her auf dem Turnbuckle. Es wird wirklich um jede Positionierung von jedem Fuß und von jeder Extremität gekämpft. Deswegen bedeutet es dann was, wenn der Coast-to-Coast gelingt. Und das war eine Sequenz, die war so unglaublich gut. Schaut euch die nochmal an. Was die noch besser gemacht hat, war tatsächlich Aaron, die Kameraarbeit von AEW. Ich habe nochmal zurückgespult und ich habe es so gefeiert. Es gab 75 Sekunden lang keinen Cut. Wir sind in einer Kameraeinstellung geblieben in dieser gesamten Kontersequenz, die dann gemündet ist mit dem Coast-to-Coast. Diesen gesamten Struggle bis dahin, um zu den Move zu kommen, hat man mir erzählt, ohne Schnitt. Da war ich deutlich gebannter am Bildschirm. Das hat meine Aufmerksamkeit sehr gesteigert. Und das finde ich dann doch interessant im Vergleich zu ja, anderen Arten, Matches sehr, sehr schnell zu schneiden, was man anderswo sieht. Aaron, da hat mir das hier wirklich unfassbar gut gefallen.
Mir hat es auch wirklich unglaublich Spaß gemacht, dieses Match zu verfolgen. Das hat mich mitgenommen auf eine Reise, wie hier wirklich zwei junge Talente, die wie nichts anderes für das stehen, was AEW ausmacht, in dem Fall gutes Wrestling mitnehmen, eine Story verkaufen und auch hier klar nochmal deutlich machen, hey, ein Fletcher ist eben auch schon diese Etappe weiter als ein Kevin Knight. Er ist besser gesettelt, er hat mit einem Don Callis jemanden mit sich, der einem auch sagt, geh über gewisse Dinge hinaus. Und ein Kevin Knight ist noch ein bisschen mehr raw in dem Fall, ja, auch das, was er am Moveset mitbringt, was er einsetzt, ist alles peak fine. Ich meine, hier TJ wirklich das so extrem gut erklärt. Der Dropkick, dieses Springboard Lariat bzw. Clothesline, wie er den Körper mitdreht, wie er sich da auch reinlegt, das macht einfach was mit einem. Das nimmt einen mit, obwohl es simple Moves sind. Ich glaube, wir müssen da zwar ein Auge einfach drauf haben, dass das nicht zu oft nimmt, weil er hat hier auch in dem Fall, glaube ich, zweimal einen DDT gemacht, zwei oder dreimal diese Clothesline. Das ist auch wirklich cool, aber wenn es zu häufig kommt in so einem Match, glaube ich, wird die Zeit zeigen, wie er da sein Moveset noch gewinnbringend erweitern kann. Vielleicht auch um das ein oder andere Kilo mehr auf dem Rippen. Hat ja auch einem Kyle Fletcher früher dann mal ganz gut getan. Aber wirklich, ich möchte nochmal ausdrücken, dieses Match hat so viel gemacht. Kevin Knight sah sehr gut aus, auch das, was TJ gesagt hat mit diesem Coast-to-Coast. Er wollte dasselbe Finish bringen, er weiß, wie er die Gegner zur Strecke bringt, schafft es dann nicht. Fletcher ist diesen Step weiter, wie gerade erwähnt. Das ist Continental Classic und genau wegen sowas feiere ich AEW.
Also ihr merkt schon, das Match wurde absolut gehypt von uns. Also hier absolute Schauempfehlung, definitiv könnt ihr euch angucken. Kann nicht länger als 20 Minuten gegangen sein, weil Continental Classic Matches eben alle nur so gehen. Also da richtig, richtig gut. So, und auf einmal, ich schmeiß das jetzt auch einfach rein, auf einmal steht Don Callis im Ring. Und ich denke mir, Tony Khan, lass mich doch erstmal atmen. Ich bin gerade aus dem Cover raus und denke mir, boah, war das ein geiles Match. Und auf einmal steht Don Callis im Ring. Und ich denke mir, Digga, was soll denn das? Warte doch erstmal ab. Don Callis erzählt uns heute, ey, ich muss euch jetzt was über die Bugs erzählen. Und wir gehen in die Werbung. Ich so, okay, komisch, aber okay. Nach der Werbung sagt er dann, ja, er sagt, ich vergebe ja eine Menge. Ich vergebe ja sogar, wenn jemand jemanden umbringt. Aber niemals, niemals vergebe ich, dass sich jemand mit Kenny Omega zusammenschließt. Das geht nicht. Das verzeihe ich euch definitiv nicht. Ich habe euer Geld, Bugs. Ich weiß, dass Kenny euch nicht finanzieren wird, nicht finanzieren kann. Deshalb komm her und holt euch doch euer Geld. Die Bugs kommen jetzt auch raus. Superkicken alle weg, die da rumstehen. Also könnt ihr euch vorstellen, die komplette Don Callis Family ist ja da mit am Ring. Die komplette nicht. Es waren keine 45 Leute, aber es waren schon ein paar da. BTE-Trigger gegen den wehrlosen Fletcher, der dann auch einfach umfällt. Okay. Und dann haben sie das Geld in der Hand. Jetzt kommt Okada von hinten, setzt gegen Nick Jackson, meine ich, den Rainmaker an, zieht den durch. Oh mein Gott, großer Beatdown gegen die Bucks. Und wer macht den Save? Diesmal ohne Staubsauger, aber mindestens genauso wütend, der Jurassic Express, der Luchas House und Jack Perry kommen rein, machen den Save, aber am Ende des Tages, so viel Save war es dann doch nicht, weil die werden auch kaputt gemacht von der Family. Die Gruppe ist immer noch zu groß. Selbst Don Callis legt diesmal mit Hand an, haut den armen Buck richtig auf den Kopf und auf einmal, und damit habe ich nicht gerechnet, auf einmal schallert Battle Cry durch die Halle. Kenny Omega ist zurück, Kenny Omega ist der X-Faktor, der jetzt endgültig den Save macht. Snapdragon gegen Okada, V-Trigger-Ansatz, zieht er nicht durch, die Familie schafft es, also Family schafft es zu flüchten. Das war Chaos, Aaron. Also das war wirklich ein Kuddelmuddel. Wie hat dir das gefallen? Und ich habe immer noch diesen Spot im Kopf, dass ein Fletcher nach dem Match wirklich einfach niedergemäht wurde von den Bucks. Da hätte man vielleicht auch jemand anders hinstellen können. Wie siehst du das?
Also grundsätzlich habe ich zwei Punkte, die ich zu diesem Segment grundsätzlich erzählen will. Auf der einen Seite muss ich sagen, wir haben jetzt eigentlich zwei große Wiedervereinigungen bei AEW in den letzten Wochen und Monaten gesehen. Und die haben wir beide in diesem Segment. Und deswegen kam das alles ein bisschen lieblos für mich rüber, weil du mit den Leuten keine Geschichten erzählst. Du hast die Elite Reunion jetzt gehabt mit Kenny und den Bucks. Hatten wir letzte Woche eigentlich nur ein Backstage-Segment und diese Woche auch wieder nicht mehr, wo du mir die Hintergründe des Ganzen erklärst und Storytelling machst und mir die Beweggründe näher bringst als Fan für das, was ich ja auch einschalte jede Woche, wo ich gesagt bekommen habe, ich erfahre mehr über die Geschichte, habe ich wieder nicht bekommen. Selbiges übrigens auch mit dem Jurassic Express. Du hast jetzt seit dem Return bei All Out im September mit den Jungs eigentlich nichts Tiefgehendes gemacht. Du hast mir keine tiefgehende Storyline erzählt. Du hast mir nur das zu Ende erzählt mit den Bugs und jetzt sind sie irgendwie auch eine Randerscheinung. Das ist für mich grundsätzlich für dieses große Thema nicht genug und vor allem auch nicht nach der ganzen Sache bei Full Gear. Das zweite Ding, und da hätte ich jetzt wirklich extrem gern mal TJs Meinung als Producer dazu. Ein Kenny Omega ist ja von einem Stellenwert her ein riesiges Tier bei AEW. Er hat mal gesagt, er würde sich gerne selbst so präsentiert sehen wie ein Roman Reigns von der WWE. Und wenn da ein Kenny Omega nur mit seiner Musik irgendwie in Shorts und irgendwie so einem Weihnachtspulli da eingelaufen kommt und irgendwie so halbherzige Schuhe, dann dreht sich mir ein wenig der Magen um, weil ich dann diesen wundervoll grandiosen Wrestler einfach nicht als das wahrnehme, was er ist. Und das finde ich von der Präsentation her wirklich unterirdisch. TJ, sag mir, dass ich falsch liege oder sag mir, dass ich richtig liege. Irgendwas davon, ich brauche deine Meinung, ehrlich.
Ich kann dir nicht sagen, dass du falsch liegst. Also natürlich hat das Kenny da auch ein Stück weit selbst in der Hand. Ne? Keiner zwingt ihn hier, glaube ich, dass er diese Klamotte anziehen muss. Und ja, das hatten wir in der Vergangenheit ja schon sehr, sehr oft, also in den letzten Jahren. Das war immer mal wieder ein Thema. Warum kommt Kenny raus wie so ein Slob? Ja, ich glaube, seine Denkweise dahinter ist, er will, dass das Ganze dadurch realistischer wirkt, weil er halt so Backstage rumläuft. Ja, aber wenn du wie ein richtiger Weltstar wahrgenommen werden musst, dann musst du dich halt auch leider so anziehen. Und naja, ein Run-In ist davon abgesehen eh nicht das Setting, in dem du den tollsten Entrance haben solltest. Aber ich bin mal gespannt, ob es AEW hinkriegt, Kenny Omega in Zukunft so eine Art krassen Entrance, ja, maßzuschneidern, wie sie es jetzt zuletzt bei Okada hingekriegt haben.
Ja, da ist ja so ein bisschen die Sache, die werden ja jetzt ein bisschen in Trios-Action reingeworfen, damit Kenny auch kein ganzes Match mehr komplett alleine worken muss in der nächsten Zeit. Das heißt, da wird doch einfach der Entrance der Elite wahrscheinlich auch einfach wiederkommen. Da hören wir wahrscheinlich gar kein Battlecry mehr. Ich bin gespannt, wo sich das hinentwickelt, aber es muss sich jetzt halt mal entwickeln. Also, ne, Aaron hat es angesprochen, wir hatten relativ wenig bisher dazu. Letzte Woche das Backstage-Segment mit den Locker-Rooms, das war nix. Also, da wurde mir auch nichts erzählt, außer dass sie im selben Locker-Room waren. Ja, okay, whatever. Aber da müssen wir die nächsten Wochen auf jeden Fall noch ein bisschen dran arbeiten. Die Babes of Wrath stehen ja im Finale. Wir sehen ein Video zu ihnen und Harley erzählt uns dort, dass Willow ihre erste Gegnerin bei AEW war. Die sagt nochmal, wie wichtig ihnen die Women's Tag Champs sind. Und ja, das war ein nettes kleines Videopaket, was einfach nochmal das Match, was jetzt kommt, sozusagen nochmal mit aufbaut. Wir befinden uns im Hardcore Holiday Death Match. Das ist eine Stipulation, die hat sich Tony Storm ausgedacht. Und ja, dann machen wir das jetzt wohl einfach. Megan Bay und Marina Shafir heißen jetzt The Mega Problems. Aaron, sag mir bitte, dass ich nicht der Einzige bin, der das super peinlich findet.
Ich weiß auch nicht, wie man das jetzt mit The Mega Powers vergleichen will, aber gut, Benefit of a Doubt. Schauen wir mal, was das Match am Ende für Probleme aufwirft. Haha, Wortspiel.
Ja, aber ich möchte da kurz drauf hängen bleiben. Marina Shafir ist dafür bekannt, dass sie diese wahnsinnig schlechte Promo gehalten hat, wo sie gesagt hat, ich bin das Problem. Und jetzt bringst du den Tag-Team-Namen ins Spiel, was genau darauf wieder hinweist. Also, weiß ich nicht, lassen wir einfach vielleicht weg. Tony und Mina tanzen dich wieder zu bringen, da hat der TJ sich ganz doll gefreut. Ich finde das immer noch klasse, wir beginnen damit. Wir haben neben dem Ring natürlich auch ein bisschen Weihnachtsdeko in Form von Geschenken oder ein paar anderen kleinen Dingen. Erstmal holt Tony Storm die feinste Weißweinflasche heraus, zerschlägt sie auf Marinas Kopf, schlitzt Megan Bane damit auf. Also der Ton für das Match ist schon mal gesetzt. Währenddessen haut Mina Megan Bane mit einer Zuckerstange, die natürlich, weil wir sind in einem Deathmatch, mit Stacheldraht umwickelt ist, natürlich. Und jetzt geht's ans Geschenke auspacken. Also TJ würde ja ein Flammenwerfer geschenkt bekommen. Bei Megan Bane ist es dann nur ein goldener Stuhl. Und bei Marina Shafir eine Bratpfanne. Klar, man kann nicht alles haben, was soll man machen? Ich weiß auch nicht, wann ich zuletzt eine Bratpfanne wirklich mal in einem Wrestling-Ring gesehen habe als Waffe. Also das fand ich cool. Tony irgendwann mit dem Storm Zero gegen Megan Bain vom Apron durch diesen einen Festtagstisch, der da eben neben dem Ring stand. Mina, muss ich sagen, wirkte hier recht stark gefeatured. Also und auch vom Publikum recht stark angenommen. Also es waren dann auch häufiger mal Mina-Chants. Die wurde dann aber von Marina durch einen Tisch gespeert, die ist dann erstmal raus gewesen. Und irgendwann gibt es eine komische Situation, also was heißt komische Situation, aber in dem Match gab es die Situation, als Marina Shafir wie so ein Seestern auf dem Boden liegt und darauf wartet, dass Toni Storm auf ihr landet. Aber nee, Storm Zero auf Marina Shafir mit Megan Bain. Dass der Move dann aber eigentlich weniger Impact hat, wenn natürlich noch ein weicher Menschenkörper drunter ist. Gut, sah witzig aus, TJ, aber vom Impact war es irgendwie nichts, oder?
Richtig, aber es kam ja noch schlimmer.
Richtig, weil was fehlt, um es noch weihnachtlicher zu machen? Der Weihnachtsmann! Der Weihnachtsmann ist schon da! Wir haben den 4.12. und der Weihnachtsmann ist schon da. Der kommt nun heraus und verteilt jetzt ein Geschenk. Das Geschenk ist an Marina Shafir, aber es ist nur der Mittelfinger. Es ist nur der Mittelfinger für Marina, das lenkt sie aber so dermaßen ab. Toni schnappt sich einen Schuh, hackt Marina in den Kopf. Einroller 1, 2, 3. Mina und Toni gewinnen das Match. Ja, ich würde sagen, TJ, ein AEW-Plunder-Brawl mit weihnachtlicher Note. Aber ich habe eine Frage an dich. Wann und wie oft, TJ, hast du in einem Deathmatch schon eine Bratpfanne eigentlich eingesetzt?
Ich habe mal eine Bratzange eingesetzt, tatsächlich. Beziehungsweise sie wurde gegen mich eingesetzt. Man hat meinen Intimbereich mit der Zange. Also das müssen wir jetzt hier zensieren an der Stelle, weil sonst werden wir gecancelt. Nein, ist doch schön mit der Bratpfanne. Ich glaube, das war auch eine gute, die war Teflon beschichtet. Das tut dann, glaube ich, auch noch mehr weh, wenn man damit zuhaut. Aber jetzt mal zu diesem Finish, Niki. Das ist mein größtes Problem, was ich mit diesem Match habe. Und das ist ein Match, das könnte ich zerreißen, noch mehr als ich Geschenkpapier zerreißen würde, wenn ich gespannt bin, was für ein Geschenk ich kriege. Du hast ganz richtig gesagt, dasselbe, was auch die Kommentatoren am Ende overgebracht haben. Oh, da ist der Schuh an den Kopf und Cover 1, 2, 3. Da war nicht nur der Schuh. Also da kommt der Weihnachtsmann raus. Der ganze Fokus ist auf dem Weihnachtsmann. Haha, Luther mit dem Mittelfinger. Witzig, witzig. Und dann sehen wir die Sache mit dem Schuh. Da liegen auf einmal auch Thumbtacks im Ring. Da liegen auch auf einmal Thumbtacks im Ring. Wir haben nicht gesehen, wie die verstreut wurden. Sie werden nicht acknowledged von den Kommentatoren. Shafir, ja, die hat so ein, zwei Thumbtacks in der Schulter hängen, weil dann noch so ein bisschen am Boden rumgekugelt wird. Und alter Aaron, ich könnte so sehr kotzen, wenn ein Gimmick wie Thumbtacks, was ja eh schon viel zu inflationär benutzt wird bei AEW, dann auch noch so eingesetzt wird wie hier, dass es wirklich nicht mal einer Erwähnung wert ist.
Ich find's fürchterlich traurig. Und vor allem, weil du gesagt hast, schau mal, wie wenig das aufgefallen ist, du hast gerade gesagt, Einroller. Da war ein German Suplex in die Thumbtacks, was extrem widerlich einfach an sich ist. Da wird nicht mal drüber gesprochen. Wenn ein Schuh ein böseres Gimmick ist als Thumbtacks, dann frage ich mich am Ende des Tages ehrlich, also komplett am Ziel vorbei. Meiner Ansicht nach auch, gleich am Anfang, weil du das sagst, Niki. Also das sind so viele Sachen, die mich hier wirklich an den Feldrand gestellt haben und ich wollte wegschauen. Es gibt am Anfang diesen Flaschenspot, wo du was sagst. Da drauf gibt es im Übrigen kein Blut. Nein, darauf dann nicht. Aus irgendeinem anderen Grund hat dann Marina später an der Stirn dann den Cut. Aber du verkaufst mir die wichtigen Spots in dem Match einfach auch nicht gut und hart genug. Du setzt an den falschen Punkten Akzente und deswegen ist auch dieses Holiday Death Match, all das kommt nicht rüber. Wir hatten vor 3 Wochen Blood and Guts gefühlt und du hast mir eigentlich gezeigt, was passieren könnte. Ja, du hast sogar Anspielungen mit diesem goldenen Stuhl da drin gehabt, das irgendwie auch funktioniert. Aber das muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, da hätten sie doch besser die Stipulation weggelassen und hätten sich so mehr es gegeben, oder?
Ja, also bei Blood and Guts, da war ja dann auch der Fokus sehr auf der guten Mina. Und das hat der Niki auch gesagt, das war in diesem Match wieder so. Ja, dadurch ist ein Problem entstanden. Toni Storm, die ist mir sehr negativ aufgefallen in diesem Match. Weil wenn ihr mal mit Augen des Realismus auf diesen Kampf guckt und dann mal drauf achtet, wann macht Toni Storm irgendetwas oder auch nicht, da waren so viele schlechte Momente. Zum Beispiel, wo Mina in einem Submission-Hold gefangen war, der uns auch die letzten Wochen verkauft wurde als tödlich. Und Toni Storm schafft es, zum Apron zu gehen und irgendein zerbrochenes Gimmick, irgendeine zerbrochene Stange oder was auch immer, zu nehmen. Und anstatt, dass sie in den Ring geht, wo sie sieht, meine Partnerin, die ich ja auch noch liebe, ist gerade in einem tödlichen Submission-Move. Nein, Toni hat die Kraft, zum Apron zu gehen, aber dann hat sie nur noch die Kraft, den Gegenstand in den Ring zu sliden, damit Mina den Gegenstand greift und damit auf Marina Shafir reinhackt. Solche Momente gab es zahlreich, auch wo Toni Storm am Apron lauert oder wo Toni Storm dann verteidigen will, weil Mina gerade ein Cover ansetzt und oh, wo kommt meine Gegnerin? Oh, meine Gegnerin kommt auf mich zugestürmt und ich sehe es nicht. Sorry, also Toni Storm hat mir am allerwenigsten gefallen in diesem Match, was mir insgesamt schon überhaupt nicht gefallen hat, Niki.
Ja, ich verstehe eure Kritikpunkte absolut. Ich habe es einfach mit ein bisschen Augen zugeguckt und dachte mir, ja, ich wusste genau, worauf ich mich einlasse. Die Kritikpunkte sind natürlich dann trotzdem valide. Und ja, mit den Thumbtacks, ich dachte, ich sag's einfach mal nicht, weil die Kommentatoren haben es mir auch nicht erzählt. Und wenn ich dann ein bisschen weggeguckt habe, habe ich es halt auch nicht mitbekommen. Ne? Das muss man einfach sagen. Nächste Woche haben wir dann also die Babes of Wrath gegen Toni und Mina im Finale um die Tag Champs, Championships, TJ. Ist das ein Match, worauf du dich freust nächste Woche?
Tatsächlich nicht. Also ich finde es ein bisschen eigenartig, weil es ja dann doch irgendwo Faces gegen Faces ist. Ich hätte eine spannendere Dynamik gefunden mit den Sisters of Sin im Finale. Die waren schon etabliert als Tag-Team, bevor das Turnier begonnen hat. Anders als die Babes of Wrath, was ja genauso ein beschissener Tag-Team-Name ist wie all die anderen Tag-Team-Namen bei AEW. Entschuldigung, bitte beruhigen Sie sich. Was bleibt hängen? Ja, ein High Heel ist gefährlicher als Thumbtacks. Hätte ich mich früher wahrscheinlich High Heel Jack nennen sollen.
So, das ist auch mal ein bisschen Rebranding hier. Du hast gerade die Sisters of Sin angesprochen, die sehen wir jetzt nochmal kurz in einem Backstage. Nein, in einem Videopaket sehen wir sie. Die wollen gegen Chris Statlander und Jamie Hayter antreten. Es gibt bei Collision dann ein Tag-Match der beiden Parteien. Danach meinte Hayter, ey, Chris, wir müssen danach uns mal über deinen Titel unterhalten. Zieht noch die Brille runter, guckt zum Titel runter. Aaron, unser World Champ, unser Women's World Champ, einfach Backstage geparkt.
Es ist halt einfach dieses Problem, wenn du bei AEW eine andere Frau als Toni Storm in dem World Title Picture hast, dann wird sie keine Redezeit on air auch im Ring bekommen. Und das ist auch ein Problem mit dieser Präsentation. Chris Statlander, die im Ring auf jeden Fall extrem fähig ist, darf jetzt hier auch wieder nur Backstage stehen. Es ist uns bei Collision schon eigentlich nicht wirklich gut verkauft worden, ein gutes Follow-up für ihre beiden World-Title-Matches, im Übrigen gegen eine Toni Storm und gegen eine Mercedes Moné, hinzulegen. Von dem her muss ich mir halt einfach auch die Frage stellen, ey, ist es jetzt doch eine Titelsache oder ist es eben das, was ich vorher schon auch mal angesprochen habe, wen sieht ein Tony Khan als Main-Eventer? Und da habe ich halt irgendwie das Gefühl, dass er mit einer Chris Statlander einfach noch nicht so recht weiß, wohin. Mein Best Guess wäre jetzt irgendein Triple Threat mit Thekla und Jamie Hayter, aber ein bisschen mehr als hingespuckt fühlt sich das dann auch nicht an. Wenig Liebe zum Detail leider, TJ.
Ja, sehr gute Punkte, Aaron, die du da ansprichst. Und wenn ich mir überlege, ja, wieso macht der Tony Khan sowas wie dieses Backstage-Segment mit Mercedes Moné? Naja, er macht es auch, um zu versuchen, bei Ring of Honor die Augen der Leute auf den Streaming-Service zu bekommen. Eigentlich war das hier aus Marketing-Sicht, sage ich mal, nichts weiter als der klägliche Versuch, den Leuten klarzumachen, hey, da bei Ring of Honor, wenn ihr euch das holt, dann könnt ihr voll ganz, ganz tolle Sachen sehen. Das ist ein super zusätzliches Produkt. Wunderbar, ich werde es all meinen Freunden und Verwandten zu Weihnachten schenken, Niki.
Ja, das mit Mercedes Moné. Ich möchte bei Mercedes Moné dann, die stand ja dann Backstage, würde ich aber auch noch dazu sagen, ich habe zumindest diesmal ein bisschen Charakter dann gesehen. Ja, also die stand dann da und du hast zumindest versucht, in irgendeiner Form diese Niederlage gegen Chris Statlander zu verkaufen. Ich hoffe, es geht jetzt los. Ne? Wir haben gesagt, Ring of Honor hat sie ein Match gegen Red Velvet, meine ich. Wenn sie da den nächsten Titel verliert, ey, vielleicht kann man da irgendwo geben. Da gebe ich den Benefit of Doubt und hoffe, dass es da in irgendeiner Form weitergeht. Wir haben die Dark Order noch Backstage. Die läuft durch die Gänge und erzählt, wie groß ihre Chance ist, bis Hangman mit Kette bewaffnet an ihnen vorbeilaufen will. Also ist er in dem Backstage-Outfit jetzt. Alex Reynolds spricht ihn an, warnt ihn davor, die Chance heute gegen die Ops kaputt zu machen. Und Hangman entgegnet aber, ey, okay, check, ich mach nix. Aber sobald dieser Ringgong läutet, bin ich sofort da. Ich hau alles kurz und klein. Das werden wir dann noch sehen. Wir sehen nochmal einen kurzen Rückblick auf FTA, die nochmal eine passionierte Promo halten für ihr Match gegen die Bang Bang Gang. Die werden keine Chance haben. Das werden wir auch sehen, Aaron.
Ein Fun Fact, den muss ich erwähnen, weil der aus dieser Promo so gut war. Ein Cash Wheeler nennt einen Juice Robinson nicht Juice Robinson, sondern Mr. Storm. Ganz ehrlich, das ist einfach Oldschool Logic. Das finde ich so, so gut, dass sie da auch mal ein bisschen hinter die Kulissen und in Bezug auf die Verbundenheit zwischen Tony Storm und Juice Robinson hinweisen. Hervorragend. Das hat mir aus der Promo sehr gefallen. Kurzer Einwurf.
Das ist die Info des Zickos. So, wir haben dann nämlich noch ein Match. Und zwar, die Ops treten jetzt an gegen die Dark Order. Bevor dieses Match startet, sehen wir erstmal eine kleine Grafik am Bildrand. Und da steht Sit-Down-Interview mit Hook auf YouTube. Du bringst das nicht bei Dynamite, du bringst es auf YouTube. Ich reg mich jetzt nicht drüber auf, weil wir haben noch ein bisschen Holz zu hacken heute. Aber das ist mein Tony der Woche. Also, dass wir sozusagen den X-Faktor des Pay-Per-Views nicht in unserer Show präsentieren, sondern wieder für die Sickos auf YouTube, auf den sozialen Medien raushauen. Das geht für mich gar nicht. Das Match beginnt, wie ihr euch denken könnt. Was soll ich euch sagen? Das endet auch, wie ihr euch denkt. Also, es ist relativ kurz und die Jungs gewinnen. Jetzt kommt aber der Hangman am Ende mit Kette bewaffnet natürlich raus. Er hat ja gesagt, er haut alles kaputt. Er versucht, die Ops zu verhauen, wird aber von der Überzahl übermannt an Ops-Mitgliedern. Ja, die haben ja das Dojo jetzt an ihrer Seite. Aber mit einer leeren Bierflasche kämpft er sich zurück durch die Securities, die versuchen, ihn zu stoppen. Er kämpft sich frei, Buckshot gegen dann die Security-Menschen, die Ops fliehen. Aber Aaron, ich möchte ganz kurz über diese Bierflasche reden. Du hast letzte Woche, wir haben geschrieben, dass du dieses Segment mit Hangman und Trinken, dass du das so gut fandst. Heute hat er eine leere Bierflasche in der Jacke gehabt. Ist das vielleicht ein Stück weit, dass wir die Story jetzt dahingehend weiterspinnen? Oder war es halt einfach eine random Flasche und der wollte halt eine Flasche dabei haben?
Pass auf, letzte Woche hast du mir aktiv gezeigt, dass er trinkt. Diese Woche hättest du mir die Bierflasche besser verkaufen können als das, weil auch da im Übrigen Kritik meinerseits zum zweiten Mal, dass eine Flasche wirklich nicht gut also er hat irgendwie die Flasche hier unten so hängen und trifft danach dann mit dem Ellenbogen. Setz das Gimmick von der Flasche echt besser ein oder lass es. Es tut mir leid. Das war wirklich auch nicht gut gemacht. Also der trinkende Hangman, der kann ja dann auch als Zuseher irgendwie ein bisschen Spaß machen, aber das war nichts, weil es ist nicht für mich als Zuseher ist nicht rübergekommen, dass er da die Flasche hatte. Und schönes Detail, Niki. Ich muss ganz ehrlich sagen, so schlecht, wie man es mir verkauft hat, ich hätte da tatsächlich nicht mal so sehr drauf geachtet. Bin ich ganz ehrlich. Oder du, TJ?
Ich habe eine ganz andere Frage. Also das mit der Flasche, das ist sehr, sehr legitim, was du da ansprichst, Aaron. Aber Niki, nur dass ich es richtig verstanden habe. Also die Dark Order, die hier jetzt eine Titelchance haben, die sind jetzt nicht Trios-Champions gewesen oder geworden oder wie?
Nee, die haben ja nur, sie sollten die ja beeindrucken, die Ops. Und wenn die Ops beeindruckt gewesen wären, dann würden sie ein Trios-Title-Match bekommen, weil Hook ist ja gar kein Champion. Das kommt ja auch noch dazu. Unser World-Champ ist Trios-Champ. Mensch. Der hängt da eigentlich mit drin. Also, hat keinen Sinn gemacht.
Also ich hätte schwören können, dass die Dark Order begeistert und dass die dann bald Trios-Champions werden. Also mich haben sie begeistert. Ich war so froh, dass wir die endlich wieder gesehen haben. Ich habe mich extra lila angezogen heute für diese Review. Ja, ganz toll, sind wieder da.
Also ganz kurzes Fazit dazu auch noch. Auf der einen Seite wollen wir die Ops vermitteln. Ja, die Dark Order, die bedeutet dir extrem viel. Auf der anderen Seite sagt die Dark Order Backstage zu Hangman, komm uns ja nicht in die Quere. Und Hangman ist auch so, ja, ihr seid mir eigentlich komplett scheißegal. Also sorry, erzähl mir doch bitte eine Geschichte vernünftig zu Ende. Also entweder die sind sich grün oder sind sich nicht grün. Ganz ehrlich, dass die Dark Order überhaupt 7 Minuten und irgendwie 10 Sekunden da mithalten kann gegen diese Monsterfraktion, ist eh schon witzlos. Von dem her muss ich ganz ehrlich sagen, hättet ihr auch wirklich irgendjemand anders finden können. Also tut mir leid, das Match hat's nicht gebraucht. Wenn wir auch vor allem den 10-Minuten Overrun, den wir hier wieder hatten, beachtet, dann hätte man das auch gut und gerne streichen können.
Definitiv. Was wir nicht streichen konnten, weil damit wurden, glaube ich, ganz viele Menschen in den sozialen Medien jetzt aufgeklärt. Wir gehen wieder Backstage. Wir haben 20 Millionen Backstage-Segment, das ist der Wahnsinn. Über dem Parkett steht mit Don Callis, Okada und Kyle Fletcher Backstage. Sie fragt, wie sehr es ihn eigentlich ärgert, dass die Bucks eben nicht in die Family kommen. Okada gibt jetzt Takeshita die Schuld, weil das ist jetzt ein neues Gimmick. Er sagt nicht mehr Bitch, sondern einfach nur Takeshita ist schuld. Und Callis versucht er zu beschwichtigen. Jetzt kommt tatsächlich Takeshita dazu. Wir sehen einen Stare-Down zwischen den beiden, aber das war's auch wieder. Das war's wieder. Wir wollen jetzt hier nicht zu heiß werden lassen. Wir schieben sie wieder auseinander. Und jetzt erklärt Don Callis die Titel. Und das war wirklich, ich weiß nicht, ob es mein Highlight oder mein Lowlight dieser Show war, dass wir diese Titel erklärt bekommen. Weil Aaron, bitte nimm uns mit. Bitte erkläre, wie der International Title, der Continental Title und der Unified Title, wie hängt das alles zusammen?
So, Und ich habe es euch doch gesagt, und Tobi hat letzte Woche noch drüber geschimpft, aber ich hatte am Ende des Tages recht. Der Unified Title ist ein Symbol. Er ist das Symbol der Vereinigung zweier Titel, die die Größen Kenny Omega und Kazuchika Okada zusammen geschaffen haben, indem sich einer der beiden bei All In dieses Jahr durchgesetzt hat. Diese beiden Titel sind aber nicht ein Titel. Ja, der Unified Title ist nur ein Symbol. Deswegen trägt den ein Kazuchika Okada nicht. Er hat jetzt den Continental Title surrendered und ist aber weiterhin International Title. Ein Tony Khan hat das von Anfang an klargestellt, dass die Lineage dieser beiden auch weiterhin getrennt bleibt und nicht der Unified-Titel alleine steht. Und das war persönlich mein Highlight. Ein Don Callis hat uns allen noch gesagt, dass wir doch alle viel zu blöd sind, um das zu kapieren und dass wir uns doch alle eigentlich nicht so anstellen sollen, weil was gibt's denn da zu kapieren? Und auf die Nachfrage von einer Renee Paquette, warum er denn nicht den anderen Titel auch noch aufs Spiel setzt, sagt er, ich bin ja nicht blöd. Ey, wenn ich das muss und diese Standardtitelverteidigung nur das Continental Classic ist, warum sollte ich denn? Und ganz ehrlich, das war ein so feiner, dümmlicher, aber auch gleichzeitig herrlicher Weg, allen Fans da draußen den Mittelfinger zu zeigen und zu sagen, wir machen, was wir wollen und ihr werdet es fressen und gut finden tut ihr es auch noch. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand's echt schön. Ich fand's schön. Ich weiß, es sieht wieder nicht jeder so. TJ, widersprich mir, gerne.
Ich fand's auch schön, also im Sinne von amüsant. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber ich denke, vielleicht ist es nicht nur der Mittelfinger an die Leute, sondern vielleicht zeigt das auch ein Stückchen Einsicht bei Tony Khan. Also wenn du an diesen Punkt kommst, wo du ein Konzept hast in deinen Shows, was so kompliziert ist, dass viele Leute es nicht verstehen, ein Konzept, das so verwirrend ist, dass du dich jetzt genötigt fühlst, es wirklich mal erklären zu lassen von jemandem wie Don Callis, der das verhältnismäßig gut erklärt hat, Niki, dann zeigt mir das zumindest, dass du acknowledged, hey, okay, das haben wir verwirrend gemacht. Und am Ende des Tages, da bin ich oftmals schon glücklich, wenn jemand einfach nur einen Fehler acknowledged. Mehr will ich doch gar nicht. Mehr will ich nicht.
Ja, ich fand es einfach gut, dass es uns jetzt erklärt wurde. Also das ist einfach wirklich das, was ich herausnehme, weil ich mir denke, okay, jetzt weiß ich, was mit diesen Titeln, was mit den Titeln auf sich hat. Das hätte gern vorher kommen können. Sind nicht alle so schlau wie Aaron. Ja, wir müssen, andere Menschen brauchen länger zum Denken. Das ist aber auch in Ordnung, weil die Menschen sind auch nur Menschen. Also führt euch nicht schlecht. Ich hab's nicht gereilt. Aaron ist voll der Sicko hier. Aber hey, dafür ist er der Sicko, dafür ist er hier. Wir gehen nochmal Backstage, weil wir waren heute noch nicht Backstage. Aber diesmal wird's gut Backstage. Der Hangman hält nämlich eine sehr passionierte Promo, sagt, jahrelang habe ich mir den World Title zurückgekämpft, ich habe Osprey besiegt, ich habe Fletcher besiegt und dann ist Hook am Ende der das Zünglein an der Waage ist. Hook, ist das dein Ernst? Und egal, was bei Winter is Coming passiert, ich hole mir den Titel zurück. Nächste Woche, Shibata und Hobbs, ich will einen Kampf gegen euch, ich werde nicht allein kommen. Die Promo, TJ, fand ich sehr, sehr stark. Der Hangman wird jetzt immer mehr, dreht immer wieder so ein Stückchen ab, das kennen wir ja schon aus seinem Charakter so ein bisschen. Was sagst du dazu? So, wo siehst du dich da?
Wo sehe ich mich da? Ich sehe mich an dem Punkt, wo ich mich diese Woche irgendwie immer gefragt habe, wenn der Hangman zu sehen war, wo ist denn eigentlich Swerve Strickland? Aaron, war das gut oder war das nicht gut, dass wir den diese Woche mal gar nicht gesehen haben? Ist ja schon ein wichtiger Charakter in den Shows. Er hat hier keine Rolle gespielt, wenn dann nur nebensächlich. Also in Nebensätzen.
Ich fand es auf der einen Seite gut, dass wir eine Promo vom Hangman nochmal bekommen haben und seine Zerrissenheit dargestellt wurde, der auch sagt, hey, so eine Sache wirft ihn gleich dermaßen aus der Bahn, dass auch mal sich das Outfit komplett ändert, dass er wieder trinkt, dass er die Haare komplett verwuschelt sind und er quasi so aussieht, als würde er nicht schlafen, dass er sich wieder selbst der Nächste ist, nicht mehr auf sein Umfeld guckt und sogar bereit ist, sich quasi mit seinem größten Rivalen einzulassen, auf das er ja dann hinweist. Das finde ich alles gut gemacht. Aber auf der anderen Seite auch wieder Big Return, Full Gear, erklär mir die Motive des Einzelnen. Das ist dafür, dass wir hier ja quasi schon das Foreshadowing bekommen, dass die beiden nächste Woche teamen, wir aber die Motive der beiden nicht erklärt bekommen, doch zu wenig. Und da hätte es meiner Ansicht nach einen Swerve gebraucht. Du kannst, weil die auch letzte Woche in diesem Segment nicht interagiert haben, sich nicht in die Augen geschaut haben, nicht miteinander geredet haben, das auch getrennt voneinander machen, aber bring ihn in der Show. Bring auch irgendein Segment. Erklär mir das Motiv, aber lass ihn nicht raus. Das ist einfach schade.
Ja, ich denke mir, okay, wir haben ihn nicht gehabt diese Woche. Das finde ich eigentlich in Ordnung, weil es zeigt, dass es eine Special Attraction ist. Aber nächste Woche sehen wir ihn wahrscheinlich. Nächste Woche sehen wir das Tag Match gegen die Ops. Wir kommen zum Main Event. Claudio Castagnoli gegen Jon Moxley. Das musste auch der Main Event werden. Es war alternativlos. Beide haben hier letzte Woche einen Sieg eingefahren, natürlich wieder Continental Classic. Beide stehen bei 3 Punkten. Der Gewinner geht auf 6 und rutscht damit einem potenziellen Finale immer näher. Anders als die Matches davor, wir starten langsam. Wir starten wirklich sehr langsam. Die beiden kennen sich, die kämpfen seit Monaten zusammen. Es war klar, worauf wir hier uns hier einlassen konnten. Es war kein, wir springen rum und machen Highspots, sondern es war ein pures Pro-Wrestling-Match. Irgendwann stellt Claudio außerhalb des Rings die Ringtreppe auf, schweres Wort, schleudert Moxley dagegen. Ja, man tut als Deathrider nun mal alles, was man tut, um eben zu gewinnen. Das hat man hier gut verkauft. Zwischendurch gab es dann die Phase, wo Claudio versucht hat, verschiedene Submission-Moves anzusetzen. Das fand ich ziemlich cool, weil Moxley, ne, in letzter Zeit ja das so sein Weak Link ist, dass man eben da drauf geht. Das fand ich sehr, sehr stark. Moxley versucht, einen Sleeper anzusetzen und Claudio zur Aufgabe zu bringen in der Folge. Dieser wehrt sich, schmeißt Moxley aus dem Ring. Insgesamt 4 Offensive von Claudio in und außerhalb des Rings, das muss ich schon sagen. Und ich möchte einen Kommentar von Brian Danielson hier hervorheben. Er hat irgendwann, ich bin mir gerade unsicher, wann er es gesagt hat, er hat gesagt, als wir im Blackpool Combat Club waren, war ich nie fähig, John Moxley zu besiegen. Deshalb haben wir ihn zu unserem Anführer gemacht. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Im Ring zieht Moxley den Paradigm-Shift durch, kein Cover, beide am Boden, beide völlig fertig, bei den unterschiedlichen Ringecken. Und jetzt ist es so ein bisschen wie, wer sich erinnert, Brian Danielson Osprey. Unterschiedliche Ecken und der nächste Move. Wer den nächsten Schlag durchkriegt, der gewinnt das Ding. Sie rennen aufeinander zu, mächtiger Uppercut von Claudio ins Ziel. 1, 2 und 3. Claudio Castagnoli besiegt John Moxley, TJ, im Main Event von Dynamite. Was machen wir aus dem Match? Hast du das genauso genossen wie vorhin Kevin Knight gegen Kyle Fletcher?
Na, genauso genossen habe ich es nicht, aber nichtsdestotrotz war es ein würdiger Main Event, weil es uns eine Geschichte erzählt hat, beziehungsweise die Geschichte dieses Stables vorangetrieben hat. Das ist natürlich schon krass, dass Claudio hier den Anführer John Moxley besiegen kann. Das ist quasi die nächste Eskalationsstufe, die hier eingeläutet wird. Das Finish fand ich gut gemacht. Ich war erst verwirrt, weil es verhältnismäßig plötzlich vorbei war. Ein kleines Detail gab es ja auch noch. Eine Sekunde, bevor Claudio losgestürmt ist mit dem Uppercut, hat der Zeitnehmer durchgesagt, noch 5 Minuten. Und in den Minuten davor habe ich mir die ganze Zeit gedacht, auch weil es die Kommentatoren angedeutet haben, wir sind jetzt hier im Overrun und wir bleiben bei diesem Match, bis es beendet ist. Maximal 20 Minuten. Man hat schon mit der Idee gespielt, ja, was, wenn es ein Draw wird? Und ich habe eigentlich tatsächlich gedacht, ja gut, das geht jetzt noch 5 Minuten. Bam, Uppercut, 1, 2, 3. Hä? Really? That just happened? Fand ich wirklich gut gemacht. Aaron, da würde ich dich jetzt gerne ins Boot holen. Ich habe gesehen, du nickst mit dem Kopf. Und danach habe ich dann aber nochmal einen kleinen, nicht ganz so kleinen Kritikpunkt zu dem Match.
Also ich habe einen Kritikpunkt bei dem Match, weil ich erneut fand, dass ein schlecht getimter Blade-Job stattgefunden hat.
Ja, das wollte ich auch sagen. Ja, genau.
Weil dann hätte diesen Blade-Job doch bringen können, wo Moxley mit diesem Big Swing gegen die Treppe ballert. Da hätte man den bringen können. Man hat ihn aber irgendwie danach tatsächlich gemacht, wo ein Claudio ihn also ins Publikum befördert. TJ.
Ganz genau. Also das war wirklich sehr schlecht gemacht. Weil du siehst, also ich habe dann auch nochmal zurückgespult, um zu sehen, Moment mal, von was soll ich jetzt glauben, dass John Moxley blutet? Er wird von Claudio über die Barrikade geworfen. Dann sehen wir die Kameraaufnahme über die Barrikade geschossen. Ich sehe, wie Moxley am Boden liegt und seine Stirn blutet nicht. Ich sehe auch, wie er mit seiner Hand in seine Hosentasche greift. Ich weiß nicht, vielleicht hat er sich ein Tempotaschentuch gesucht, weil er sich mal schneuzen wollte oder so. Und dann, es wird nicht geschnitten, wir bleiben quasi in dieser Kameraeinstellung. Jetzt steht Moxley, Claudio ist jetzt auch da, befördert ihn zurück über die Barrikade in die andere Richtung und auf einmal blutet Moxley. Ich habe gesehen, dass da nichts war, nichts, wovon er hätte bluten können. Im einen Moment hat er nicht geblutet, er greift sich in die Hosentasche, im nächsten Moment blutet er. Sorry, also das sollte dir im TV wirklich nicht passieren. Das sage ich als jemand, Aaron, der denselben Fehler schon gemacht hat im Independent-Bereich, wo ich mich im Nachhinein dafür gehasst habe, dass man gesehen hat, dass ich in meine Hosentasche greife.
Ja, genau. Also das ist mein großer Kritikpunkt wirklich an dem Match, wo ich mir dachte, das hätte das theoretisch auch nicht mal gebraucht. Nichtsdestotrotz, ich fand es stark aufgebaut. Ich fand die Dominanz von einem Claudio hier auch wirklich gut. Ich fand das, was du erwähnt hast am Anfang, Niki, mit den Submission Holds extrem gut. Ich möchte aber noch etwas zum Finish sagen und warum ich diese Match-Story so extrem gut finde. Wie ein Moxley da in der Ecke hängt und für so diese eine Sekunde basically face-turned, diese Emotionen vom Publikum aufsaugt, das auch noch zu sich hin winkt und als Aufbau für sich eigentlich nimmt und aber ein Claudio viel kaltschnäuziger ist und einfach den Sack zumacht, wie es TJ hier richtig anzeigt, ne? Und einfach so auch beweist, ey, in dem Fall bin ich dir über und ich kann dich schlagen. Und genau das ist das, was einem Moxley zum Verhängnis geworden ist. Und das fand ich dann tatsächlich als Finishing-Spot, hat das wieder eine Geschichte erzählt. Vor allem, wenn man die letzten Wochen mal aufgepasst hat. Da nehme ich jetzt etwas vorweg und da will ich auch jeden nochmal darauf hinweisen. Schaut euch, weil es jetzt beim C2 immer so tolle Backstage-Promos auf Twitter, YouTube oder sonst was gibt, wo die Leute nach ihren Siegen oder Niederlagen sprechen. Und bei den Death Riders sieht man hier eben auch, wie ein Jon Moxley mit einem Claudio Backstage geht. Und alles, was da ein Jon Moxley von sich gibt, hat schon leichte Babyface-Attitüde. Er sagt, wir sind nicht die Gewollten, wir sind nicht die Schönen, wir sind nicht die, die euch auf dem Silberblatt serviert werden, aber alles ist gut. Und ganz ehrlich, wenn Pac das Ding hier gewinnt, dann ist es eine gute Sache für die Death Riders. Und wenn Claudio das hier gewinnt, ist es eine gute Sache für die Death Riders. Und fistbumpt auch jeden. Das ist nicht derselbe Jon Moxley noch vor einem Jahr, der hier AEW auf links drehen wollte und am besten mit jedem Mittel, das ihm recht ist. Das ist jemand anderes. Und das ist einfach wundervolles Storytelling und da gehe ich jetzt auch gleich weiter. Was ist, wenn am Ende des Tages die große Story nicht ist, dass ein Hangman ihm den Titel weggenommen hat, dass ein Darby ihm sein Stable weggenommen hat, seine Glaubwürdigkeit, sondern es am Ende das ist, dass sie damit immer mehr von dem Heel Jon Moxley, der sieht, wie zerbrechlich er selbst ist, wieder wegnehmen und ihn wieder menschlich machen. Und das, finde ich, ist eine Story, die ist worth to tell. Oder irre ich mich da?
Definitiv. Und du siehst, also du kannst dir hier die Details raussaugen. Du siehst wirklich, es ist eine Sekunde vor dem Finish, wenn er unten in der Ecke sitzt, als er diesen Move macht, den Aaron gerade angesprochen hat. Eine Sekunde. Wenn du da aufgepasst hast, wenn du da richtig antizipiert hast, dann bist du in dieser Story ein ganzes Stück weitergekommen. Und das finde ich gerade sehr, sehr gut. Vielleicht ist es gar nicht mehr die Story, dass Moxley einfach umgehauen wird von allen, sondern vielleicht ist es irgendwie etwas, was größer ist, was dann eben wieder zum Faceturn führt, etc. Da würde ich jetzt auch ins Fazit reinrutschen, weil das war, fand ich, war ein wundervoller Abschluss dieser Dynamite. Ich meine, der Jahresabschluss bei AEW, der ist meiner Meinung nach immer großartig, weil dieses Continental Classic eben diese Random Matches, die wir sonst haben, die kriegen jetzt eine Bedeutung. Du hast immer noch Random Matches, aber die sind jetzt aus dem Grund da und die führen zu etwas. Eddie gegen Joe hast du zumindest mal so aufgebaut, dass eine kleine Story zu erkennen ist. Für nächste Woche ist das in Ordnung. Moxley-Geschichte haben wir gerade schon angesprochen. Die wird von Ausgabe zu Ausgabe besser, von Promo zu Promo besser. Das hat mir sehr gefallen. Ja, mit dem Hangman müssen wir mal gucken, wo die Reise hingeht. Und von daher insgesamt bin ich aber trotzdem bei einer guten Ausgabe von Dynamite. Die Matches haben absolut abgerissen diese Woche. Ich war absolut begeistert. Jetzt mal Toni Storm ein bisschen ausgeklammert vielleicht. Ich rede, okay, die Continental Classic Matches haben absolut abgerissen. Wenn ich es in Punkten sagen müsste, ich wäre irgendwo wahrscheinlich bei einer 3,5, 3,75, irgendwie sowas in diesem Bereich. Mein Toni der Woche habe ich schon gegeben. Und TJ, der würde ich jetzt einfach mal an dich abgeben. Schieb gerne deinen Toni der Woche nach. Und wie fandst du die Show?
Also mein Tony der Woche war ganz klar, dass Don Callis im Backstage-Segment erklären muss, was es mit dem Unified-Title auf sich hat. Das war sehr, sehr lustig. Und ansonsten, ja, es ist auch typisch für Tony Khan, ein Turnier gut buchen zu können. Das kann er. Das ist alles gut gebuckt in den beiden Ligen, in der blauen und in der goldenen. Jeweils werden uns da Geschichten erzählt, die interessant sind. Die machen, dass ich mir denke, oh, da will ich wissen, wie es weitergeht. Da sind so viele Handlungsstränge. Es ist nicht nur, dass in den einzelnen Leagues eine Story erzählt wird, sondern mehrere Stories. Und das ist wirklich spannend gemacht. Das ist gut gebuckt. Und da sehe ich auch drüber hinweg, dass dieses wirklich grottenschlechte Deathmatch in Anführungsstrichen von den Damen hier gewrestelt wurde, diese Episode. Was machen wir unterm Strich draus, Aaron? Ich würde sagen, ja, ich bin positiv gestimmt. Weißt du, es ist Weihnachtszeit, ich will da gar nicht so viel meckern. Ich will glücklich sein, ich will glücklich sein, wenn Weihnachten ist. Und ich will einfach sagen, bei AEW gibt es geile Matches und die sind sehenswert. So.
Mein Fazit fällt ähnlich aus. Mein Tony der Woche ist der nicht stringente Einsatz in diesem Fall von Gimmicks, sei es Flaschen oder in dem Fall vielleicht auch Blut. Den möchte ich hervorheben. Das hat mir einfach an der Show nicht gefallen.
Und Thumbtacks.
Und Thumbtacks, exakt. Das hat mir nicht gefallen und das ist verbesserungswürdig. Auf der anderen Seite möchte ich sagen, wir haben drei wirklich extrem gute Continental Classic Matches gesehen, die alle unterschiedliche Stories erzählt haben. Von einem Okada, der sich zurück ins Turnier smartet sozusagen, zu den beiden Young Guns, die alles geben, zu diesem Leader-Faction-Thema im Main Event. Das reißt mich mit, das holt mich ab. Das ist auch mit In-Ring-Storytelling voll. Von dem her bin ich auch sehr positiv gestimmt. Storylines fand ich diese Woche nicht besonders
gut.
Habe ich ja auch an mehreren Punkten gesagt. Thema Elite oder wie du mir auch das ganze World-Title-Thema overbringst. Beim Hangman bin ich noch voll dabei. Das gefällt mir bis auf die Absenz von einem Swerve Strickland. Nichtsdestotrotz, ich bin auf jeden Fall auch mit einer 3,25 bis 3,5 dabei. Und somit verbleibe ich in diesem Fall absolut positiv.
Wie hat euch die Show gefallen? Das ist jetzt noch ganz wichtig. Schreibt uns eure Meinung bitte unbedingt in die Kommentare. Ich finde, wir haben gerade einen guten Run an Dynamite-Shows, die wir jetzt gucken können. Ist absolut sehenswert. Und ja, dann bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen. Ich, TJ, ich gebe dir dann erst die letzten Worte, dann Aaron. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Und wie ein anderer Mensch sagen würde, GW, genießt Wrestling.
Nee, ich übergebe an Aaron. Ich will die Schlussworte haben.
Gut, die kannst du haben. Ich freue mich, wenn ihr auch Samstag, beziehungsweise in dem Fall Sonntag bei Collision für alle Supporter reinhört. Der Chris und ich haben uns da überlegt, dass wir das als Herzensprojekt zurückbringen. Also hört da rein, wir reviewen auch das für euch. Lasst uns da hören, wenn euch das gefällt. Und ansonsten wünsche ich euch einfach eine geile Woche und Wrestling macht Spaß. In dem Sinn, Peace.
Alright, Brother Friends und Sister Friends, achtet auf eure Gesundheit, auch auf eure mentale Gesundheit. Und es verabschiedet sich euer Trio Infernale diese Woche, bestehend aus TJ,
Aaron
und Nikki.